In Jesu Namen, Amen. Ich grüße Sie herzlich an diesem milden Wintertag. Und ich freue mich, dass ich wieder an der Stelle stehen darf, an der ich vor 38 Jahren meine Examenspredigt gehalten habe. Nur 4 Zuhörer waren damals da. 4 Prüfer, die sich kritisch fragten, kann er's denn? Heute sind es ein paar mehr, die kritisch fragen, kann er's noch? Aber all diese Kritiker möchte ich erinnern an das Wort Davids, wo er sagte, verfahret mir fein säuberlich mit dem alten Knaben. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern können, dass Sie gekommen sind und dass wir die Zusage haben, so wie wir es heute Morgen schon im Losungsbüchlein gelesen haben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Und nun lassen Sie uns gemeinsam dieses erste Lied singen. 621, die Verse 1 bis 4, 621. Beten. Lieber Vater, du weißt, woher wir herkommen. Und du weißt auch, was wir mitgebracht haben. Und du weißt, was uns bedrückt und belastet. Aber das alles hindert ja dein Wort. Und deshalb bitten wir dich zuerst, Herr, nimm das alles weg. Mach du uns frei, gib uns offene Ohren und ein offenes Herz, dich zu hören. Wir sind angewiesen auf ein Wort, das du uns gibst, inmitten all der Wörter, die um uns herumschwirren. Herr, um einen Segen bitten wir dich, um einen Sonntagssegen. Höre uns, wenn wir in der Stille unsere Anliegen, unsere persönlichen Anliegen vor dich tragen. Herr, erhöre uns. Amen. Wir wollen Platz nehmen und hören noch einmal die Posaunen. Punkt dieses Gottesdienstes steht eine Geschichte aus dem ersten Königebuch, von der wir jetzt die erste Hälfte hören. Ich lese 1. Könige 19. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du mir getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter ein Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und nun hören wir noch einmal unsere Vokalsolisten aus Ludwig Hofacker. natürlich keine Vokalsolisten, entschuldigen Sie diesen Versprecher, sondern Bläser, Virtuosen. Ich kenne sie nur noch früher als die Luho-Huper, aber unter der Stabführung von Herrn Günther hat sich einiges geändert. Ich danke Ihnen für diese Mitarbeit. Und nun die Fortsetzung dieser Geschichte. Der Herr sprach, und er kam dort in eine Höhle und blieb über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Und nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis. Und ich will übrig lassen 7.000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Amen. Und nun singen wir miteinander vom Lied 374, die Verse 1 bis 4. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. 374.
Thank you.
Es ist genug, liebe Gemeinde. Ein Bote Gottes ist abgehauen und sagt, es ist genug. Ein Sprecher Gottes hat das Handtuch geworfen und ruft, es ist genug. Ein Prophet Gottes hat die Segel gestrichen und schreit, es ist genug, es reicht mir, es langt mir, es stinkt mir, es ist genug. Nein, von Kraftprotzen ist in der Bibel nicht die Rede, die mit ihren Muskelpaketen diese Welt aus den Angeln heben. Und von Superstars erst recht nicht, die mit ihrem Glitzeranzug alles überstrahlen. Aber von Elendsbündel und Nervenbündel, die den ganzen Bettel hinwerfen und sagen, es ist genug. Elia am Ende. Einmal am Ende seiner Nerven. Eben ist die Megastunde auf dem Karmel zu Ende gegangen. Die Kraftprobe zwischen Gott und Baal ist eindeutig zugunsten Gottes entschieden worden. 850 Priester Baals starben am Flüsschen Kishon. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. So wusste das Volk wieder. Aber Kierkegaard sagt, die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Immer ist das so. Die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Da wird in seinem Haus eine Depesche, ein Brief abgegeben und sofort erkennt er die Handschrift Isebels, Frau des Königs, die auch im Bösen seine bessere Hälfte ist. Und dieses arrogante und schmutzige Weibstück gibt's ihm schriftlich. Die Götter tun mir dies und das, wenn ich die an dir nicht tue, was du an mir getan hast. Und Elia? Elia pariert nicht und sagt, wenn eurer königlichen Hoheit mit einem Käppchen Blut gedient ist, wohlan. Und Elia retoriert nicht und sagt, wenn eure Majestät mit einem Bauernopfer Genüge getan ist, wohlauf. Und Elia speditiert diesen Brief nicht sofort ins Kamin. Der vor Königen und Generälen gestanden wie ein Fels, der wird weich in den Knien wie Butter. Wegen einer eisernen Leidi, die Gift und Galle spuckt, zieht er den Schwanz ein. Weil er um sein Leben fürchtet, haut er ab. Irgendwo in der Wüste bricht er zusammen. Elia am Ende seiner Nerven und am Ende seiner Kraft. Und am Ende seines Glaubens. Umsonst geht es wie ein Mühlrad durch seinen Kopf. Umsonst. Umsonst war meine Predigt auf dem Karmel. Umsonst war mein Einsatz in der Gemeinde. Umsonst war mein Gebet. Oh Gott, was hab ich alles eingesetzt? Und alles ist in den Sand gesetzt. Mir reicht's, mir langt's, mir stinkt's, es ist genug. Und der auf dem Boden liegende hat nur eine Melodie auf den Lippen, einen Kehrreim, einen Refrain des Pessimismus, nämlich es ist genug, es ist genug. Und ich frage, nur er? Wie viel sind heute Morgen fix und fertig? Wie viel sind heute Morgen am Boden? Wie viele unter uns sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Viele sind am Ende ihrer Nerven, weil sich die Isebels immer frecher aufspielen und all die über die Klinge springen lassen, die nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Und sie sind am Ende ihres Glaubens, weil sich die Kluft zwischen Glaube und Wirklichkeit immer weiter auftut. Aber, liebe Freunde, deshalb haben sie auch nur diesen Kehrreim, diesen Refrain im Kopf. Umsonst. Umsonst. Umsonst war mein Kampf in der Familie. 17 Jahre lang meine Kids umsorgt und versorgt. Und dann haben sie die Koffer gepackt und ohne Dank ausgezogen und bei der Freundin eingezogen. Umsonst war meine Predigt in der Gemeinde. Was habe ich gepredigt? Was habe ich Bibelstunden gehalten? Was habe ich Leute besucht? Und was ist herausgekommen? Weggeblieben sie, ferngeblieben sind sie, zu Hause geblieben sind sie. Umsonst war mein Gebet. Jahrelang gebittelt und gebettelt. Und was ist darum bei ihr herausgekommen? Die Schmerzen sind größer und die Lasten noch schwerer geworden. Oh, mir reicht's. Mir langt's. Es ist genug. Aber wissen Sie, deren Herz heute Morgen jetzt mitschwingt, der höre und wisse, dass Gott immer erst am Anfang ist, wenn wir schon am Ende sind. Wenn wir am Ende sind, ist er erst am Anfang mit seiner Fürsorge, mit seiner Seelsorge und mit seiner Vorsorge. Und genau von dem ist hier die Rede. Und von dem müssen wir auch reden. Also dieses erste, Gottes Fürsorge fängt an, und zwar unten in der Wüste Negev. Dort unter einem Wacholderstrauch im guten Schatten sucht er den Schlaf. Nur schlafen, nur schlafen, sagt er, wie Hafner im Nibelungenlied. Und er schläft so wie ein Murmeltier. Und plötzlich eine Gestalt, ein Bote Gottes, einer aus dem himmlischen Hofstaat, der den Menschen so ähnlich sieht. Und er hat alle Mühe zu tun, diesen Siebenschläfer überhaupt wach zu kriegen. Zweimal muss er zugreifen und schütteln. Und als der dann die Augen und die Ohren auftut, da hört er keine Straflektion. Steh auf und entschuldige dich. Steh auf und zurück, marsch, marsch. Keine Straflektion, sondern eine Einladungsaktion. Steh auf und iss. Brot und Wasser steht in der Wüste. Das ist Gottes Fürsorge, die keinen in der Hitze verdursten und keinen in der Dürre verhungern lässt. Das ist jenes himmlische Kettering, von dem schon David beglückt war. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Natürlich hätte sich Elia fragen können und sich sagen können, nur Wasser und Brot, kein Weizenbier, keine Schinkenwurst, kein Bauernbrot. Mit diesen paar Kalorien soll ich durch die Wüste kommen. Aber Gott sagt, in Umkehrung dieses pessimistischen Kehrreims, es ist genug. Dieses Brot sättigt und dieses Wasser löscht den Durst. Mit meinen Nährwerten kommst du ans Ziel. Dies genügt. Und dies genügt bis zum heutigen Tag. Liebe Freunde, Gott sorgt für seine Leute. Gott sorgt für seine Leute. Seine Mittel sind zwar gering, aber sie sind genug. Mehr als diese Stärkung brauchen wir nicht. Uns begegnet nämlich nicht nur ein Bote Gottes, sondern uns begegnet der Sohn Gottes selbst. Und so wie damals am letzten Tag beim Fest in Jerusalem, das am schönsten war, als er über den Tempelplatz lief, so geht dieser Herr jetzt heute Morgen durch unsere Kirchen, durch diese Reihen und sagt es jedem, wen da dürstet, der komme. Wer da am Boden liegt, der komme. Wer da fertig ist, der komme. Ich will ihm geben von dem Wasser, von dem lebendigen Wasser umsonst. Und dann zeigt er auf den Teller, der immer wieder auf dem Altar steht, das ist mein Bund, das ist das Brot, das satt macht. Und dann zeigt er auf den Kelch, der auf dem Altar steht und sagt, das ist mein Blut, der neue Bund, der euch stärkt und auf die Füße stellt. Nehmet hin und trinket, das ist's. Abendmahl ist Mahlzeit unterwegs. Und ich frage, warum ist uns denn dieses Mahl ferner als die Ammoniten der Kreidezeit? Wenn uns Freunde zum Grillen einladen, dann ist okay. Und wenn uns Kumpels zur Party einladen, dann ist auch recht. Und wenn Verwandte zur Familienfeier einladen, dann freuen wir uns. Und wenn Gott an seinen Tisch bittet, dann sind wir verlegen, drucksen herum und winken schließlich ab. Liebe Freunde, genau dort will er es doch den Niedergeschlagenen sagen. Steh auf und iss! Der Gehorsam gegen den Befehl Jesu Christi ist noch nie das schlechteste Motiv gewesen, wieder zum Abendmahl zu gehen. Dort will er es doch ihnen wieder ganz zusagen. Mein Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in ihnen mächtig. Dieser Elia, der findet in der Wüste wieder zum Leben. Schauen Sie sich in Ihrer Wüste um. Gottes Kellner sind noch unterwegs. Gottes Fürsorge fängt mit dem Mahl an. Das ist das Erste. Und das Zweite, nämlich Gottes Seelsorge fängt an. Und zwar jetzt oben auf dem Gebirgsstock Sinai. Nach 40-tägigen Gewaltmarsch erreicht Elia diesen Gipfel. Und sofort ist ihm klar, hier ist doch Mose angekommen, um mit seinem Gott zu reden. Hier hat doch Mose seine Hände ausgestreckt, um die zwei Gebotstafeln zu empfangen. Hier ist doch Mose gekniet, um für sein Volk zu flehen. Hier an dieser Stelle muss wieder eine Begegnung mit dem Lebendigen möglich sein. Und dann wegen Wind und Wetter sucht er Zuflucht in einer Höhle. Aber Gott will seinen Knecht nicht in der Höhle. Gott will seine Leute nie in der Höhle. Es gibt ja nicht nur Höhlen aus Stein. Es gibt ja auch Höhlen aus Angst und aus Depression und aus Krankheit. In welcher Höhle Sie sich auch an diesem Morgen befinden, hören Sie, was Elia gehört hat. Geh heraus aus deiner Höhle. Geh heraus und begegne deinem Gott. So wie dieser Mann. Er trat heraus auf den Gipfel und dann erlebt er das, was jeder Gebirgler in den Bergen fürchtet, nämlich ein Gewitter. Dunkle Wolken ziehen auf und dann heult der Sturm und wirft die Gesteinsbrocken ins Tal. Aber Elia kann darin nichts Göttliches erkennen. Und dann bebt die Erde und Felswände brechen zusammen und verschütten die Wege. Aber Elia kann darin nichts Göttliches erkennen. Und dann blitzen diese Feuer über den Nachthimmel, dieses Zucken. Alles wird hell, aber er kann darin nichts Göttliches erkennen. Erst als dieses Inferno vorbei ist und es ganz stille wird, da auf einmal hört er, und so hat es einer übersetzt, da hört er die Stimme dieses feinen Schweigens. Die Stimme dieses feinen Schweigens. Es ist die Stimme der Stille, in der Gott ist. Und Elia hätte sich wieder sagen können, nur Worte, kein Beleg, kein Pfand, kein Beweis seiner Herrlichkeit. Und Gott sagt, es ist genug. Mehr als diese meine Worte brauchst du nicht. Mit meinem Wort kannst du leben, mit meinem Wort kannst du sterben, mit meinem Wort kannst du Auferstehung. Doch mehr als diese Worte brauchst du nicht. Und liebe Freunde, mehr brauchen sie auch nicht. Gott begegnet ihnen nicht in den Stürmen, die gegenwärtig durch unsere Welt gehen. Und Gott begegnet ihnen auch nicht in den Erschütterungen ihres Lebens. Die vergessen sie bald wieder. Und Gott begegnet ihnen auch nicht in den Feuer der Gurus, die alles hell machen wollen. Gott begegnet ihnen in der Stille seines Wortes, wenn es ihnen gelingt. Und ich möchte ihnen heute Morgen wieder Mut machen. Mindestens einmal, ich rate zweimal am Tage das Donnerwetter der Zeit zu fliehen und stille zu werden über seinem Wort. Dann sie wieder die Stimme dieses feinen Schweigens. Das brauchen sie, die Stimme dieses feinen Schweigens. Eine kleine Geschichte zum Aufwachen. Wissen Sie, so wie die Autos zum TÜV müssen, so müssen die Senioren zum Arzt. Man muss ja noch wissen, ob die Gehirnsteuerung funktioniert, ob das Herz richtig rotiert und ob die S-Bremse überhaupt noch in Ordnung ist. So ging ich auch zum Herrn Doktor Und er machte es gründlich. Er schaute mich an. Er horchte mich ab. Er fragte mich aus. Und dann sagte er am Schluss, jetzt machen wir noch ein EKG. Ich dachte natürlich ans evangelische Kirchengesangbuch und wollte schon ein Lob den Herrn anstimmen. Aber er verkabelte mich, schaute diese Linien an und riet mir zum Schluss, jeden Tag 15 Minuten raus mit dem Fahrrad. Ich fragte zurück, nicht mit dem Auto, wären wir lieber. Jeden Tag 15 Minuten raus mit dem Fahrrad. Ich bin kein Doktor, aber ich rate Ihnen Einfacheres. Jeden Tag 15 Minuten raus mit der Bibel. Wissen Sie, dort spricht dieser Gott mit Ihnen persönlich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dort spricht dieser Gott mit Ihnen herzlich. Ich habe dich lieb und ich habe dich in meine Hände geschrieben und ich will dich nicht lassen. Und in diesem seinem Wort spricht er mit ihnen einfach herrlich. Ich lebe und du sollst auch leben. Und wenn du krank bist, auch leben. Und wenn du stirbst, auch leben. Ewig leben. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich dein Angesicht sehe. Gottes Seelsorge fängt mit seinem Wort an. Das ist das Zweite. Und jetzt noch dieses Dritte. Gottes Vorsorge fängt an. Und zwar drüben in Israel. Dieser Elia muss ja wieder zurück. Ach, er wäre so gerne dort geblieben, wo es einem so wohl ist wie manche Gottesdienste. Man will ja gar nicht mehr nach Hause. Man will ja gar nicht ins Geschäft, was alles auf einen hereinbricht, wo es einem so wohl ist. Aber Elia wird wieder zurückgeschickt. Gott will keine Aussteiger. Fromme Aussteiger versteigen sich nur in fixe Ideen. Er will, dass sie wieder einsteigen am alten Platz. Und Elia wird es dort nicht leicht haben. So, wie wir es draußen nicht leicht haben werden. Die Isebel ist noch da. Dieses hochnäsige Weib, die weiterhin Menschen über Klingen springen lassen. Und Ahab ist noch da, dieser erbärmliche Waschlappen, der nur Handlanger und Handtasche seiner Frau ist. Und Baal ist noch da, dieser stumme Götze, der die Massen in seinen Bann zieht. Aber, und so sagt es Gott, 7000 werden auch noch da sein, die vor diesen Göttern nicht knicksen. 7000 werden auch noch da sein. Und Elia sagt, ja, ich bin allein übrig geblieben, aber das stimmt nicht. Das ist gesprochen in seiner Enttäuschung, in seiner Resignation. Elia, allein bist du gar nie. 7000 sind's allemal. Links und rechts sind noch andere. Ich glaube an diese Gemeinschaft der Heiligen auch draußen. Natürlich hätte Elia wieder antworten können. Nur 7000, Gott? Nur 7000? Nicht 30.000 wie im Neckarstadion beim Fußballspiel? Nicht 100.000 wie beim Lichterfest auf dem Gillesberg? Nicht Millionen wie beim Volksfest auf dem Wasen? Nur 7000? Und Gott antwortet noch einmal, das ist genug. Die Mehrheit hat überhaupt noch nie kapiert, um was es geht. Wahrheit und Mehrheit gehören nicht unbedingt zusammen. Die Kinder Israel, die waren ein erbärmlicher Wurm unter den Peitschenhieben des Pharao. Und das Volk Israel war ein jämmerlicher Haufe unter den Babyloniern. Und die 12 Jünger waren eine verachtete Clique inmitten der Gesellschaft. Und die Gemeinde Jesu ist bis heute eine allenfalls geduldete, aber zumeist verachtete Gemeinde inmitten dieser Welt. Aber, liebe Freunde, mit diesem schäbigen Rest tut Gott sein Werk. Mit diesem schäbigen Werk, mit Rest tut Gott sein Werk bis heute. Da mögen sie die Zähne zeigen, da mögen sie Gift und Galle spucken, da mögen sie ihnen das Leben bedrohlich machen. Er ist da. und er ist um sie und er ist bei ihnen. Ich glaube an diese Gemeinschaft derer, die an ihm hängen und die überall ist. Wohin sie auch gehen, sie werden gar nie auf einsamen Posten stehen. Elia ging, und so schließt die Geschichte. Elia ging. Er erlebte den Gott, der mit ihm, der am Ende war, der erst am Anfang ist, mit seiner Seelsorge, Fürsorge und Vorsorge. Und sehen Sie, das gilt heute auch noch. Und das nehmen wir mit. Jeder, der genug vom Leben hat, hat mit diesem Herrn genug zum Leben. Doch, Freunde, es ist genug. Amen. Und jetzt singen wir vom Lied 316 die Verse 1 bis 3 und 6. Nein. 396, Entschuldigung. 396 die Verse 1 bis 3 und 6. Wir wollen beten. Lieber Vater, und jetzt danken wir dir dafür, dass wir es neu gehört haben. Du willst uns nicht am Boden. Du willst nicht, dass wir fix und fertig sind. Du willst nicht, dass wir diese Lasten mit nach Hause schleppen. Herr, gib, dass wir es jetzt vor dir hier sein lassen können. Und wir geben dir's. Und bitten dich, gebe uns dafür den Blick auf Brot und Wein. Den Blick auf dein Wort, das neu zu uns rede. Und den Blick auf die Gemeinschaft. Herr, es sind solche, die an dem allem nicht teilnehmen können. Deshalb denken wir auch an unsere Kranken. An die, die es besonders schwer haben. Die auf der letzten Wegstrecke angekommen. Wir denken an die Sterbenden. Sagst du ihnen, dass auch sie mit dir und deinen Gaben genug haben zum Leben und Sterben? Wir denken an unsere weit wunde Welt. Herr, du weißt, wo Kriege und Hunger ist. Du weißt, wo Schrecken grassiert. Auch dort, Herr, zeige dich als der, der alles im Griff hat und im Griff behält. Denken auch hinaus an unsere Missionare, unsere Schwestern und Brüder draußen auf den Feldern. Lass uns verbunden bleiben in dir. Und gib jetzt, Herr, dass wir auf dem Wege bleiben, auf dem Wege im Morgenglanz der Ewigkeit. Führ uns durch dies alles näher zu dir, bis wir dich einschauen dürfen in deiner himmlischen Herrlichkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In dir ist Freude in allem Leide. Wir schließen mit 398 die beiden Verse. 398.
Oh.
und nur noch die Abkündigungen. Und ich hoffe, dass Sie aus meiner Zettelwirtschaft schlau werden. Einmal, das Sommerfest der Kinderkirche wird auf den nächsten Sonntag verschoben. Das ist ein löblicher Beschluss. Sommerfest am nächsten Sonntag. Die Gottesdienstübertragung während des zweiten Gottesdienstes ist im unteren Saal. Dann wird darauf hingewiesen, dass Rolf Brune im Bibeltraining spricht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann das ist, das steht hier nicht, aber Sie würden das schon wissen. Er spricht zum Thema Christsein und Älterwerden. Ein Thema auch für junge Leute, die gerne älter werden wollen. Das soll es auch geben. Gut, Christsein und Älterwerden. Herzliche Einladung. Und dann ist ein Konzert des Jugendchores der Hofacker Gemeinde am kommenden Sonntag, 23. Juli um 19 Uhr, hier in der Kirche. Der Eintritt ist frei, Handzettel liegen hinten aus. Nehmen Sie trotzdem ein Geld mit, die brauchen es. Und dann noch das Wichtigste natürlich, das Opfer. Opfer heute, kein Trinkgeld für den Bruder, sondern Hilfe für Brüder steht hier. Hilfe für Brüder, hier wohl bekannt. Und ich danke Ihnen, wenn Sie heute reichlich geben. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes. Gehen Sie mit dem Segen Gottes und lassen Sie sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.